Hallo, da bin ich wieder. Hier nun die letzte Folge aus der Reihe Eine Kindheit in Frieden. Die Lufthoheit der Engländer und Amerikaner wurde immer erdrückender. Das ging so weit, dass die feindlichen Jabos, die Abkürzung für Jagdbomber, uns als Schulkinder im Tiefflug beschossen. Auch Pferde und Kühe waren Ziele. So wurde der Schulalltag auch immer schwieriger. Oft gab es Fliegeralarm. Wir mussten den Schulraum verlassen und verkrochen uns in eine Wallhecke mit Graben gegenüber der Schule. Mein Schulfreund war in jenen Tagen Georg Barenborch und er ist es bis heute geblieben. Der Schulunterricht kam fast zum Erliegen. Viele Kinder waren aus dem Ruhrgebiet geflüchtet oder evakuiert, weil ihre Häuser zerstört waren. Alles war überfüllt, die Lehrpersonen überfordert. Hinzu kamen weitere Aufgaben für die Kinder, denn jeder sollte mit für den Endsieg sorgen. Wir sammelten schon längere Zeit Altmaterial wie Textilien, Eisen und Buntmetalle. Regelmäßig mussten wir im Sommer Heilkräuter mit zur Schule bringen. Diese sammelten wir an den freien Nachmittagen. Es gab auch Tage, an denen die ganze Schule bestückt mit Körben, Scheren und Messern loszog, um zu sammeln. Besonders in Erinnerung sind mir noch die Blätter von Brombeeren, Himbeeren, Birken, Spitzwegerich, Schafgarbe, Holunder und einige andere. Alles wurde auf dem Schulboden getrocknet. Eine Leiter führte von außen dorthin. Regelmäßig wurden Kinder abkommandiert, um die Kräuter zu wenden. Eine kleine Besonderheit im Schulleben war der Namenstag von Lehrer Nolte, der 19. März. Dann brachten die Landkinder Hofprodukte mit zur Schule, wie Eier, Kartoffeln oder auch eine Mettwurst. Nachdem der Lehrer uns eine Geschichte vorgelesen hatte, durften wir nach Hause. Herr Nolte sammelte alle Geschenke ein und brachte sie in seine Wohnung. Schulsport war damals kaum möglich. Wir spielten Völkerball, Schlagball oder auch Fußball. Bei letzterem ging es hauptsächlich darum, die Holzschule der Gegenmannschaft kaputt zu treten. Für die älteren Schüler gab es Modellbau in sehr beengten Räumlichkeiten. Mein Bruder Gerhard brachte es darin zu sehr guten Ergebnissen mit flugfähigen Modellen, die wir mit einem Kontroll, bekannte Übersetzung mit Seilzügen, in die Luft zogen. Eine Fernsteuerung wie heute gab es allerdings nicht. Im Jahr 1941 kam ich zur ersten Heiligen Kommunion. Dies war trotz Krieg und Nazi-Herrschaft ein Feiertag, zu dem viele Verwandte eingeladen wurden. Die kirchliche Feier fand auf dem Chor der damaligen Stiftskirche statt, der mit einem wunderschönen Chorgestühl ausgestattet war. Leider wurde dieser beim Bombenangriff am 21. März 1945 weitestgehend zerstört. Zur Kommunion erhielt man einen Knabenanzug mit Marineschulterstück in Blau, mit knielanger Hose, dunklen Strümpfen und Schnürhaken. Eine Schirmmütze rundete das Bild ab, so angezogen, sah man recht fesch aus. Die Feier fand zu Hause statt. Es gab gutes Essen und auch viel Kuchen. Auch bekamen die Kinder kleine Geschenke, vor allem Gebetbücher, Rosenkränze, Weihwassertöpfchen und Heiligenbildchen. Von Tante Enne, der zweiten Frau meines Patenonkels, die erste, wie er schon verstorben, erhielt ich eine Armbanduhr. Toll. Wenn man zur Kommunion gekommen war, musste man jeden Sonntag zur Kirche. Wir durften dann mit unseren Fahrrädern nach Frieden fahren. Unsere Fahrräder waren allerdings nicht mit den heutigen vergleichbar. Die Schläuche waren mit vielen Flicken versehen und die Reifenmäntel waren an den Löchern unterlegt oder bei Wohlstreifen von außen überdeckt, sodass die Fahrten dann immer Hoppertouren waren. Jeder musste selber für sein Gefährt sorgen. Für Schulfahrten durften die Fahrräder nicht gebrauchen, zu großer Verschleiß. Da mein Vater bei Kriegsbeginn die 50 bereits überschritten hatte, wurde er nicht mehr zum Kriegsdienst eingezogen. Es fiel aber immer schwerer, Hilfskräfte zu bekommen. So wurden wir Kinder voll in den betrieblichen Ablauf eingebunden. Das bezog sich auf alle anfallenden Arbeiten, sei es Kartoffelpflanzen, Heuen, die Getreideernte, das Dreschen, das Rübenhacken, das Stoppelrübenpflücken und vieles mehr. Wie meine Eltern das alles hinbekommen haben, bleibt bis heute für mich ein Rätsel. Zwischenzeitlich kam der Krieg näher. Was sich im fernen Russland abspielte, erfuhren wir ständig unter dem Motto: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Nur Positives war dort zu hören. Aber von Westen kamen die Engländer und Amerikaner. Nachdem sie in der Normandie in Frankreich gelandet waren, konnten sie nach anfänglichem Widerstand Frankreich von der deutschen Besatzung befreien. Ab 1943 begann in unserer Nähe der Bau eines Scheinflughafens, gelegen an der heutigen B70 im Abschnitt von Frieden nach Südlohn-Öding im Bereich einer großen Rechtskurve, etwa 500 bis 800 Meter hinter der Gaststätte Pries. Dort wurden große Holzhaustrappen, Scheinwerfer errichtet. Das Nazi-Regime wollte die feindlichen Bomberverbände veranlassen, dort ihre Bomben abzuwerfen. Das Vorhaben wurde nie fertiggestellt, sonst wäre es für uns wahrscheinlich tödlich geworden. Im Nachhinein eine verrückte Idee. Der Bauherr hieß Hermanns und war öfter auf unserem Hof. Er kam aus Lüdinghausen. Die Alliierten starteten nun ihre Bombenverbände in Frankreich. Viele Nächte verbrachten wir in unserem Erdbunker. Selbst über Tag flogen große Bomberverbände über uns hinweg. Bei blauem Himmel konnte man sie beobachten, auch wie sie durch eigene Jagdflugzeuge, die mitflogen, geschützt wurden. Nur vereinzelt griffen noch deutsche Abwehrjäger ein. Bei einem solchen Luftkampf stürzte ein deutsches Jagdflugzeug direkt neben eine unserer Viehweiden, dem sogenannten Töllnersfeld. Das Flugzeug bohrte sich mitsamt Pilot tief in den Boden ein und wurde erst in den 90er Jahren geborgen. Der Friedener Georg Krämer hat dazu eine interessante Abhandlung geschrieben. Die Lage wurde immer bedrohlicher. Es gab keine Anzeichen von Kriegsende. 1944 schlug ein Attentat von Heeresoffizieren auf Adolf Hitler fehl. Viele Beteiligte und Misswisser wurden ermordet, erschossen oder verschwanden. Für uns Kinder war kaum oder nur teilweise zu verstehen, was um uns herum geschah und warum. Dann landeten 1944-45 im Raum Arnheim Luftlandetruppen der Alliierten. Wie das logistisch funktionierte, konnten wir nicht nachvollziehen. Wir erfuhren irgendwie, dass dafür große Lastensegler eingesetzt wurden. Diese wurden von schweren Bomberflugzeugen in Richtung Zielgebiet geflogen, ausgeklinkt und flogen dann ohne Antrieb bis ins Zielgebiet. Nun hörten wir schon öfter den Kanonendonner. Denn Arnheim ist Luftlinie gerade mal 50 Kilometer von uns entfernt. Die Ereignisse überschlugen sich am 21. März 1945. An einem wunderschönen Frühlingstag wurde Frieden bombardiert und ein großer Teil der Innenstadt zerstört. Schon am Tag vorher hatte es Stadtlohn getroffen und davor auch schon mit einigen Bomben Frieden. Unser Hof liegt etwa 4 Kilometer von der Stadt entfernt. Als Kinder konnten wir sehen, wie die Bomben aus den Flugzeugen auf die Erde herabsausten. Pfeifgeräusche. Kurze Zeit danach hörten wir Detonationen und sahen Rauch aufsteigen. Als es dämmerte, fuhr mein Vater mit dem Motorrad, was er damals schon hatte, zur Stadt. Viele Häuser zerstört, viele Menschen tot, beide Kirchen am Boden. Mein Vater erzählte, dass er noch einen Friedener Kaplan, Tebroke, aus den Trümmern der Stiftskirche befreien konnte, in denen dieser eingeklemmt war. Der heute noch in der Pfarrkirche stehende wertvolle Hochaltar wurde vor Kriegsende von weitsichtigen Bürgern demontiert und in den Kirchturm eingemauert. Er konnte somit fast unversehrt gerettet werden. Über diese Zeit haben Zeitzeugen ausführliche Schriften angefertigt. Der Krieg war schon lange nicht mehr zu gewinnen, wie die Nazis es wollten. Karfreitag 1945 kam es für uns zu einem fürchterlichen Höhepunkt. Auf unserem Hof hatten sich deutsche Soldaten mit Fahrzeugen einquartiert. Gegen 14 Uhr merkten sie, dass englische Panzer bereits auf dem Südlunar Dyk in Höhe Gaststätte Salmann standen, circa 200 Meter Luftlinie entfernt. Die deutschen Soldaten versuchten zu entkommen und wurden dabei unter Beschuss genommen. Gleichzeitig wurde unser Hof beschossen und brannte in kurzer Zeit lichterloh. Unter Kugelhagel konnte das Wohnhaus gerettet werden. Mit Handwasserspritzen und Eimern voll Wasser wurden die Wände gekühlt und Brandansätze gelöscht. Eine Lage, die in der Kürze gar nicht beschreibbar ist. In den Scheunen verbrannten viele Güter von Friedener Bürgern, die sie wegen der Bombenangriffe am 21. März notdürftig bei uns abgestellt hatten. Aber auch unser Hab und Gut ging verloren. Alle Maschinen wie Drescher, Wagen, Karren, Pflüge und vieles mehr wurde ein Raub der Flammen. Vieles war dahin, was meine Eltern sich erwirtschaftet hatten. Versicherungen gegen Kriegseinflüsse gab es nicht. In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag rückten die Alliierten vor. Sie kamen im Dunkeln in unser Haus und leuchteten mit Taschenlampen auch in die Betten. Aber soweit ich mich erinnern kann, schliefen wir irgendwann alle in der Küche, während unsere Eltern Wache hielten. Zu vermerken bleibt noch, dass an den Tagen vor dem Einmarsch viele Leute, Flüchtlinge aus dem Raum Dorsten-Erle, bei uns Unterschlupf suchten, da in deren dortigen Waldgebiet, dem Dämmerwald, heftige Kämpfe stattfanden. Am Kasamstagmorgen stand der gesamte Südlunar Dyk voll mit Panzern, Lastwagen und Militärgerät. Diese Maschinerie schob sich langsam weiter nach Norden und Osten. Teilweise wurden Notbrücken gebaut, da die vorhandenen Brücken von deutschen Militärs gesprengt worden waren. Ansonsten war der Widerstand der deutschen Truppen in unserem Raum gering. Wohl waren noch Soldaten der Waffen-SS bei uns durchgezogen. Die sabotierende deutsche Soldaten suchten dann kurzen Prozessmachten. Erschießen oder erhängen. Es folgte ein trauriges Ostern. Hatte man uns doch am Karfreitag während des Brandes von holländischer Seite bestohlen und uns einen großen Teil unserer Bettwäsche und sonstigen Textilien entwendet. Aber auch ein Pferd und mehrere Rinder. Wiedergutmachung nannten sie das. Ostern gab es keine Gottesdienste. Die Kirchen waren zerstört. Einige Wochen später wurden erste Gottesdienste auf der Tenne gefeiert. Erinnern kann ich mich noch an eine Teilnahme auf dem Hof Schwering-Beuker. Später gab es Notkirchen in der Fabrik Hecking und Kohaus, sowie in der städtischen Turnhalle nähe Gaststätte Bussmann. Die Schulen waren geschlossen. Wir versuchten mit den geringen Mitteln, die wir hatten, die abgebrannten Scheunen vom Schutt zu befreien. Sturzkarre, Pferd und Schippe waren die Hilfsmittel. Auch wir Kinder mussten kräftig mit anfassen. Zwischendurch hatte man einmal pro Woche Hand- und Spanndienste in der Stadt Frieden zu leisten. Diese Aufgabe übernahm mein damals 14-jähriger Bruder Heinrich. Die Karren wurden von Friedener Bürgern beladen und der Bauschutt zentral gelagert. Als wir unsere Brandstelle einigermaßen aufgeräumt hatten und der Bauschutt entfernt war, kam eine neue Hiobsbotschaft. Die englische Militärregierung ordnete an, entlang der holländischen Grenze ein Niemandsland einzurichten. Dies war ein Grenzstreifen von etwa 2 Kilometer Tiefe entlang der holländischen Grenze auf deutscher Seite. Innerhalb von 10 Tagen mussten wir den Hof mit allem, was mitgenommen werden sollte oder konnte, verlassen. Tiere, Material, Möbel und mehr. Es war unvorstellbar. Keiner wusste wohin. Dank unserer großen Verwandtschaft gab es Hilfe. Es existierte aber kein Telefon. So mussten alle Nachrichten und Absprachen mit dem Fahrrad erledigt werden. Die meisten Tiere mussten wir verkaufen, obwohl das Geld kaum noch Wert hatte. Meine 4 älteren Geschwister gingen zum Hof der Oma bei Wissing-Lanting. Meine Eltern sowie meine Schwester Lisbeth, mein Bruder Josef und ich gingen zu einem Bruder meiner Mutter, Onkel Jupp. Ein kleiner Hof an der heutigen Straße zu Flugplatz Wenningfeld. Dort wohnten wir tagsüber mit viel Hausrat in einem kleinen Bienenhaus, welches wir mitgenommen hatten. Es bot etwa 5 Quadratmeter Platz. Dort wurde auch gekocht und gegessen. Wie wir das als Kinder weggesteckt haben, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls gab es keine psychologische Betreuung, wie das heute schnell üblich ist, wenn es Probleme gibt. Die Schule fiel vollkommen aus. Ich erinnere mich, dass mein jüngerer Bruder zu der Zeit auf die Erstkommunion vorbereitet wurde. Diese fand in Frieden im Josefshaus statt. Da es keine Verbindung zur Stadt gab, war es meine Aufgabe, mit meinem kleinen, schlechten Fahrrad Josef vorne auf der Stange über den von Panzern total zerstörten Südlunder Dieg zu fahren, zu warten, bis der Unterricht zu Ende war und ihn dann wieder mitzunehmen. Mehrmals hatten wir ziemlich schwere Stürze. Im Sommer 1945 gab es dann erste Lockerungen beim Niemandsland. Hatte man uns doch bei der Räumung gesagt, der Zustand könne 10 Jahre dauern. aber wir erhielten sogenannte Passierscheine und konnten während des Tages teilweise zurück, um Arbeiten auf dem Feld zu verrichten oder zu ernten. Mit 12 Jahren wurde ich im Herbst 1945 mit 2 Pferden und Pflug zum Umpflügen unserer Äcker ins Niemandland geschickt. Mein Vater hielt sich zurück, weil er eine Verhaftung befürchtete, zu der es 1946 dann auch kam. Es war immer ein schwieriger Akt, mit Pferden und Maschinen zum Feld und zurück zu gelangen. Auch wurde ich von holländischen Soldaten, die sich viel im Niemandsland aufhielten, eingeschüchtert. Im Laufe des Jahres mussten wir immer mehr Vieh verkaufen. Dies geschah auch infolge eines sehr trockenen Sommers. Die Weiden waren verbrannt und auch unsere hilfreichen Verwandten hatten fürs eigene Vieh zu wenig Futter. Die Freude war schließlich groß, als dann Anfang Dezember 1945 erkennbar war, dass das Niemandsland aufgelöst wurde. Mit dem wenigen, was wir noch hatten, zogen wir zurück in unser Haus auf unseren Hof. Dabei muss erwähnt werden, dass während der Zeit, in der wir weg waren, alles Brauchbare demontiert worden war. Dazu gehörten zum Beispiel die Fußbodenbretter aus unseren Zimmern. Die Bretter wurden gebraucht zum Aufbau eines Casinos in der Scheune eines unserer Nachbarn. Die englischen Truppen hatten die noch heute bestehenden Zollhäuser zu ihren Wohnungen umgebaut. Es waren dort etwa 300 Soldaten mit 80 Fahrzeugen untergebracht. Vater Lefers war mein Onkel. Da dessen Haus weiterhin belegt war, wurde unser Haus unterteilt und die Eltern Lefers wohnten mit den jüngsten Kindern bei uns. Damals ging alles. Weihnachten 1945 waren wir wieder zu Hause. Die Ställe leer. Mit 3 verbliebenen Milchkühen von 12 fingen wir wieder an. Fast vergessen. Irgendwann im Sommer, Herbst, begann langsam der Schulunterricht. Die vorhandenen Möglichkeiten waren sehr begrenzt. Schulbücher gab es nicht mehr. Die Nazi-Bücher mussten alle abgegeben werden. Aber auch Hilfsmittel wie Tafeln, Heft oder Schreibgeräte existierten nicht. Teilweise nutzten die Kinder Schiefertafeln vom Dach unserer zerbombten Kirchen, aber auch aus Papiersäcken für Thomasmehl, ein Kunstdünger, wurden Blätter zum Schreiben gefertigt. Wir lernten hauptsächlich auswendig. Bibel und Katechismus standen hoch im Kurs. Wir freuten uns natürlich, dass wir wieder zur Schule gehen konnten. Trafen wir doch auf dem Schulhof wieder die Geschwister der anderen Höfe. Die Schule wurde nun plötzlich aber auch von ganz fremden Kindern besucht, die als Flüchtlinge aus dem Osten vertrieben worden waren und hier dürftige Unterkunft bei den Bauern fanden. Als wir dann, wie schon erwähnt, im späten Herbst 1945 unser Haus wieder beziehen durften, war die Freude für uns alle sehr groß. Wir Kinder konnten nun wieder gemeinsam zur Schule gehen. Die Familie war vereint. Unser Schulweg war circa 2,5 Kilometer lang, eine Strecke, die wir Sommer wie Winter zu Fuß dahin trabten oder trippelten, immer mit den damals üblichen Holzschuhen, den Klumpen. Alles ging langsam voran. Im Winter 1945/46 mussten wir selbst für die Beheizung der Schule sorgen. Wir brachten Holz mit oder ein paar Briketts. die Jahre 1945 und 1946 waren von großer Armut und Hunger gekennzeichnet. Viele Menschen verhungerten oder bekamen die Lungenkrankheit, Tuberkulose, wegen Unterernährung. Auch in den Gefangenenlagern der Amerikaner, Engländer und Russen verhungerten viele Soldaten. Ein Onkel von mir war in einem solchen Lager im Rheinland. Er wurde total ausgehungert entlassen. Nachdem er sich zu Hause richtig satt gegessen hatte, starb er. Eine riesige Schar von Menschen aus dem Ruhrgebiet fuhr jeden Tag mit den notdürftig verkehrenden Zügen aufs Land, um bei den Bauern zu hamstern, wie man das damals sagte. Das ging von ganz normalem Betteln bis hin zu sogenannten Kompensationsgeschäfte, wo alles Mögliche zum Tausch für Lebensmittel angeboten wurde. Die Menschen hingen wie Trauben an den überfüllten Zügen. Wenn sie Pech hatten und kontrolliert wurden, mussten sie ihre eben erst erstandene Ware wieder abgeben. Da auch die Produktion der Bauern ganz genau überprüft wurde, waren die Spenden eher beschränkt. Es gab eine Einrichtung in Unna, die unangemeldet bei den Bauern auftauchte und Kontrollen durchführte. In Windeseile, ohne Telefon, wurde die Nachricht durch die Bauernschaft verbreitet. Unna kommt. Unna kommt. Dann wurde schnell alles versteckt, was eventuell Ärger bringen konnte. Selbst lebende Tiere. Eine kleine Zwischenbemerkung. Die Engländer hatten eine große Armada an Fahrzeugen. Sie waren im Südlunardik vom Fürstenbusch bis bei Salmann abgestellt. Eine Wache kontrollierte hin und her. Im Winter 1945-46 gingen wir wieder zur Schule. Die Fahrzeuge waren teilweise mit Werkzeug beladen. Es bot sich an, vor der Schulzeit im richtigen Moment von hinten auf die LKWs zu klettern und passende Werkzeuge zu suchen. Einfach auf die andere Straßenseite ins Gebüsch geworfen, damit man es bei passender Gelegenheit aufsammeln und nach Hause schleppen konnte. Wir glaubten uns im Recht, hatten uns doch die Engländer Teile unseres Wohnhauses demontiert. Eine sehr gefährliche Angelegenheit. Ich habe heute noch eine Zange zur Erinnerung an diese Zeit. Im Jahr 1946 begannen wir mit dem Aufräumen und der Neuplanung unserer abgebrannten Scheunen und Stallungen. Doch das sollte man sich nicht einfach vorstellen. Das ganze Baumaterial konnte nur durch Kompensationsgeschäfte gegen Ware erworben werden. Geld hatte kaum noch Wert. Lediglich das Holz stellte uns unser Verpächter, der Fürst zu Salm-Salm, über die damalige Rendantur in Stadtlohn mit Herrn Westermann und Revierförster Josef Kersting zur Verfügung. Hierzu könnte ich ein Kapitel einfügen, wie uns die Holländer bei der Holzbeschaffung im Fürstenbusch behandelt haben. Dazu kann mein älterer Bruder Gerhard mehr erzählen. Irgendwann, in 1946, wurde unser Vater von den Holländern verhaftet und durch verschiedene Internierungslager in Deutschland und Holland geschleust. Ihm wurde vorgeworfen, durch Intrigen netter Nachbarn gestützt, während des Krieges an der Verhaftung holländischer Zwangsarbeiter beteiligt gewesen zu sein, die aus Deutschland geflüchtet waren. Nach etwa 9 Monaten wurde er wieder entlassen, ohne dass ein Verfahren eröffnet worden wäre. Auch dieses Geschehnis wäre es wert, genauer beschrieben zu werden. Es würde aber den Rahmen meiner Geschichte sprengen und alte Wunden aufreißen. Immerhin, mein Bruder Gerhard 17, Heinrich 15 und ich 13 waren neben meinen Schwestern Adele und Maria die Stützen unserer Mutter. Wir wagten den Wiederaufbau. Die benötigten Bäume waren vom Förster gekennzeichnet und wurden mit einer langen Säge Kotisen, die von zwei Personen bedient wurde, geschnitten. Man lag also mit den Knien auf dem Waldboden und zog an diesem Sägeblatt mit geringem Druck in Richtung Sägeschnitt, im Takt, die Säge hin und her. Natürlich musste die Fallrichtung angeguckt werden und man musste rechtzeitig das Weite suchen, wenn der Baum fiel. Denn bei dieser Arbeit kam es immer wieder zu Unfällen und ein Onkel von mir, ein Bruder meines Vaters, ist dabei tödlich verunglückt. Die Bäume wurden dann auf Länge gesägt und in einem einfachen, primitiven Verfahren mit unserem gut abgerichteten Pferd Lotte auf einen Lafettenwagen gezogen und zum Hof gefahren. Dort begann das sogenannte Beschneiden oder Zuschneiden. Immerhin hatten die Stämme teilweise einen Durchmesser von 40 cm und waren 10 Meter lang. Was lag näher, als ein Sägewerk zu bauen, denn wir schmächtigen Bürschchen konnten die Stämme nicht heben. Bruder Gerhard war der Kopf bei der Planung und Ausführung. Auf den Gleisen einer Feldbahn, die genau ausgerichtet waren, stellten wir zwei Untergestelle von sogenannten Kippwagen. Darauf wurden die Bäume hochgehebelt und verankert. In der Mitte der Schienenstangen von über 20 Meter Länge wurde eine große Kreissäge aufgebaut. Man erspare mir Details. Die Säge wurde mit einem 10 PS Dieselmotor sowie einem 7,5 Kilowatt Elektromotor angetrieben. Ein Wunderwerk an Primitivität. Wir besägten Baumstämme, die sich heute noch in den Gebäuden des Hofes Wesseler befinden. Die Zimmerarbeiten übernahm dann ein Zimmermeister. Unser Hof erholte sich langsam. Essen war immer noch knapp. Die Tierbestände erholten sich ebenfalls langsam. Da die Grenze nach Holland ab 1946 wieder von deutschen Zöllnern bewacht wurde, waren diese auch irgendwie unterzubringen. Unser Hof wurde verpflichtet, nacheinander zwei Zöllnern für etwa 2 Jahre Wohnraum zu stellen. Ich glaube, sie hießen Crispin und Opalka. Der Zoll war bedingt durch die Grenznähe ständiger Gast im Hofumfeld. Teilweise hatten wir rechte, gute Verbindung zu diesen Menschen und ihren Familien. Gingen wir doch mit deren Kindern gemeinsam zur Schule. Kommisenblagen, so lautete der plattdeutsche Ausdruck für diese Kinder, die aber dadurch, dass sie Hochdeutsch sprachen, unsere Haussprache Plattdeutsch in rechtes Licht rückten. Wir waren lernfähig. Im Nachhinein muss ich die Toleranz unserer Eltern loben, denn sie hatten uns nicht untersagt, mit diesen Kindern, die fast alle evangelisch waren, zu spielen und Freundschaften zu entwickeln. Das war keine Selbstverständlichkeit. An vielen Orten war eine strenge Trennung zwischen Katholiken und Protestanten an der Tagesordnung. Der Krieg verblasste langsam. Mühsam begann der Wiederaufbau. Da viele junge Männer im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft geraten waren, oblag den Frauen ein großer Anteil an dieser Aufgabe. Die Verwaltung wurde wieder von Deutschen übernommen. Es gab jedoch immer noch die englische Besatzungsmacht. Sie bestand aus englischen Soldaten. Aber auch belgische Soldaten tauchten plötzlich auf und ihre Art, sich darzustellen, war teilweise mehr als kriminell. Soldaten, die als vermisst galten, kehrten zurück. Und manchmal hatten deren Frauen dann schon andere Liebhaber. Es scheint erwähnenswert, dass zum Kriegsende bereits Jungs im Alter von 15 Jahren eingezogen worden waren. Ein Freund von mir, er ist vor einigen Jahren gestorben, kam dadurch mit 17 Jahren in russische Gefangenschaft und arbeitete dort mehrere Jahre in einem Kupferwerk. Dass wir 8 Geschwister waren, hatte ich anfangs erwähnt. Allerdings war mein jüngster Bruder Alois ein Nachkömmling, wie man das heute sagte. Das war ein besonderes Ereignis, waren wir doch mit uns 7 schon fast erwachsen. Aber Alois entwickelte sich prächtig und konnte sich natürlich bei den Großen eine Menge abgucken. Die Jahre 1945 bis 1948 waren geprägt von großer Armut, Hungersnot und einigen Naturkatastrophen wie Dürre und Hochwasser. 1946 zogen die Engländer ab und die bei uns wohnende Familie Lefers konnte zurück. Die Warenbeschaffung verlief sehr stark auf dem Wege der Kompensation von Lebensmitteln. Nach wie vor gab es Lebensmittelkarten für Normalversorger, Teilselbstversorger und Vollselbstversorger. Die Erzeugerkontrollen über die Kontrollagenten aus Unna hielten an. Ein Beispiel möge verdeutlichen, was Hunger, damals nannte man das auch Kohldampf, alles möglich machte. 1947, ich war fast 14 Jahre alt, fand in Frieden erstmals nach dem Krieg wieder eine Kirmes statt. Ich fuhr mit meinem Fahrrad allein dahin und hatte, aus welchem Grund auch immer, meine Jackentasche voller reifer Äpfel gesteckt. Ich ging zu einem Karussell und bot dem Kassierer einen Apfel an. Dafür erhielt ich eine Freikarte. Nun wurden alle Äpfel eingetauscht. »Hast du sonst noch was zu fressen für mich?«, fragte er. Ich gab zur Antwort: »Ein Kaninchen hab ich noch. Wenn du mir eins besorgst, bekommst du 120 Mark.« Ich mit dem Fahrrad nach Hause, ein Kaninchen aus dem Stall, selbst geschlachtet und ausgenommen, in Zeitungspapier gewickelt, unter die Gepäckklammer und zurück nach Frieden. Kaninchen abgeliefert, 120 Mark kassiert und ein Mann war überglücklich. So, das war ein Auszug der Aufzeichnungen von Bernd Wessler. Ich freue mich, dass ich von dieser Kindheit erzählen durfte und wir alle an den Lebenserinnerungen teilhaben konnten. So manches Mal habe ich mich als Zeitgenossin bei den geschilderten Ereignissen wiedergefunden. Ich hoffe, dass jeder von euch, ob jung oder alt, die Reise in die Vergangenheit interessant fand. Mein ganz besonderer Dank nochmal an Bernd Wessler. Danke und tschüss.